ARD. Zunächst eine Quizfrage von sehr hohem Niveau. Was verbindet Luther mit Scharnhorst, Neptun mit Nordhausen und Fontane mit Thälmann? Die Antwort: Lauchhammer. Denn das Wormser Lutherdenkmal, die Thälmann-Statue in der Hauptstadt, der sitzende Fontane Neuruppin sowie der Berliner und Nordhäuser Neptunbrunnen, sie alle entstanden in der Kunstgießerei Lauchhammer. Gegründet wurde diese vor 300 Jahren als Eisengießerei von einer Frau. Sie löste damit auch gleich die Industrialisierung in der Lausitz aus.
Weltgeschichte vor der Haustür. Ein MDR-Kultur-Podcast.
Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Ich bin Linda Schildbach und ich hoste diesen Podcast hier, der alle zwei Wochen Geschichten aus unserer Region erzählt. Geschichten aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, die die Welt verändert oder zumindest Weltgeschichte geschrieben haben. Hallo Charlie.
Hallo Linda.
Also ich bin sehr gespannt auf unsere Weltgeschichte heute, denn eine Frau, die die Industrialisierung in Lauchhammer und quasi auch der Lausitz vorangetrieben hat, und deren Namen ich gar nicht kenne, also da bin ich natürlich sofort gespannt. Was ist das denn für eine Frau?
Also ihr Name ist Benedikta Margarete von Löwendahl. Das klingt schon norddeutsch und ist es auch. Also sie kommt aus Schleswig ursprünglich und hat den Oberhofmarschall August des Starken geheiratet. Der war irgendwie knapp bei Kassel und hat ihr dann das Mückenberger Ländchen, also das ist so die Gegend um Senftenberg, westlich von Senftenberg, verkauft. Sie hat dann beschlossen, den Holzreichtum zu Geld zu machen, wollte eine Brettermühle anlegen. Dann hat man Raseneisenstein gefunden und sie ist umgeschwenkt, hat eine Eisenhütte angelegt und damit begann tatsächlich die Industrialisierung der Lausitz.
Also schon eine sehr, sehr pfiffige und ja, ich sage jetzt mal geschäftstüchtige Adlige.
Auf jeden Fall. Also sie muss sehr, sehr beeindruckend gewesen sein. Es gibt wenig Material über sie. Das ist halt immer wieder das Dilemma. Wir hatten das ja schon ein paar Mal thematisiert. Ich würde gerne mehr Frauen in der Weltgeschichte haben, aber das Material ist immer schwierig, das trägt selten 20 Minuten. Jetzt habe ich mir allerdings überlegt, man sollte vielleicht mal so ein paar Frauen machen, die als Unternehmerin aktiv waren. Also da wäre sie mit dabei, Barbara Uttmann, die Klöppelei im Erzgebirge etabliert hat. Also ich muss mal suchen, mir fallen vielleicht noch ein paar Leute ein und dann muss man vielleicht mal eine ungewöhnliche Form machen für eine Weltgeschichte und fest mehrere Frauen da zusammen als Unternehmerin.
Genau, und wir trotzen einfach der seichten Dokumentenlage damit.
Genau, genau.
Jetzt kommen wir aber erstmal nochmal nach Lauchhammer und zu dieser Kunstgießerei oder Eisengießerei. Wie bist du denn auf das Thema gekommen überhaupt?
Durch Handschuhe und durch Malimo.
Moment. Das musst du jetzt genauer erklären.
Klar. Ich habe ja einen Podcast gemacht, du erinnerst dich, über Malimo. Genau. Malimo mit Weltniveau, also diese Textilwirktechnik, die in der DDR erfunden wurde. Und als ich dort im Museum war, haben mich ja die Damen erstmal rumgeführt, 2 Stunden, und haben mir ganz viel erzählt über Limbach-Oberfrohna als Handschuhhauptstadt um 1900, worauf ich damals umgeschwenkt bin. Zunächst erstmal die Weltgeschichte über die Handschuhe gemacht habe, dann später über Malimo. Und immer wieder fiel ein Name damals, Detlef Graf von Einsiedel, der die Textilindustrie in Limbach-Oberfrohna gepusht hat, der aber auch wichtig war für Lauchhammer. Und da hatte ich das immer im Kopf und hatte gewusst, aha, der hat auch die Eisenhütte in Lauchhammer gegründet. So habe ich es mir gemerkt. Das war natürlich dann, wie ich genau nachgeguckt habe, Quatsch. Aber der Eisenkunstguss geht auf ihn zurück, denn die Eisenhütte gegründet hat ja die Freifrau von Löwendahl. Und bevor du mich jetzt fragst, weil ich mich das auch die ganze Zeit gefragt habe, wie dann der Herr Einsiedel in den Besitz der Eisenhütte kommt, die Freifrau von Löwendahl hatte keine Kinder, keine Erben und Detlef Graf von Einsiedel war ihr Patenkind und sie hat ihm das dann geschenkt.
Alles klar, du hast in meinen Gedanken gelesen und sofort schon geantwortet.
Ja, weil ich auch erstmal gesucht habe, wie kommt er in den Besitz dieser Eisenhütte? Und es war einfach so, die Freifrau von Löwendahl war seine Patentante.
Und die ganze Geschichte, die hören Sie jetzt im Feature von Charlie, also Hartmut Schade, gesprochen wie immer von der wunderbaren Conny Wolter.
Ziellos meandert die Schwarze Elster westlich von Senftenberg durch Sand und Sumpf, durch Erlenbrüche und Kiefernwälder. Kein Vergleich zum majestätischen Nil. Und Orte wie Bockwitz oder Czorne Gosta haben gleich gar nichts mit Kairo gemein. Eines verbindet sie dennoch. Im 1867 feiert der ägyptische Vizekönig mit einem mehrtägigen pompösen Fest und der Uraufführung von Verdis Aida die Eröffnung des Suezkanals. Die Gäste aus aller Welt müssen irgendwo untergebracht werden und der preußische Architekt Karl von Diebitsch entwirft dafür einen Pavillon aus Gusseisen.
Der Gussauftrag, der kam nach Lauchhammer und das bedeutete, dass ein viele hundert Meter langer preußischer Pavillon, ganz interessanter Name natürlich auch, hier aus vielen, vielen Platten gegossen worden ist.
Antje Breuer ist Kustodin des Kunstgussmuseums Lauchhammer. Beides, Museum und Ort, verdankt seine Entstehung der 1725 gegründeten Eisengießerei. Knapp anderthalb Jahrhunderte später gehen 400 Tonnen kunstvoll gegossener Eisenplatten von Lauchhammer nach Kairo. Eine unglaubliche Erfolgsgeschichte. Ein Ort, den es erst seit 150 Jahren gibt, prägt nicht allein die Nilmetropole, sondern Städte in aller Welt.
Ohne Lauchhammer sehen unsere Städte tatsächlich anders aus.
Sönke Friedreich, Volkskundler am Institut für Sächsische Geschichte und Volkskunde.
Weil viele dieser Denkmäler, die wir heute in den Städten, nicht nur in Sachsen vorfinden, sind ja in Lauchhammer hergestellt worden. Und in der Reihe der Gießereien hat die Kunstgießerei Lauchhammer schon eine sehr hervorgehobene Position, einfach aufgrund ihres Alters, der Tatsache, dass sie quasi von Beginn an des Denkmalbooms dabei war und aufgrund der großen Verbreitung, dass immer viele Künstler, viele Bildhauer auf die Gießerei zurückgegriffen haben.
Eine Boomregion ist es nicht, die Benedikta Margareta von Löwendal von ihrem Mann, dem Oberhofmarschall August des Starken, bekommt. Mückenberger Ländchen heißt die Region westlich von Senftenberg, über die Freifrau von Löwendal nun herrschen darf. Und man kann annehmen, Nomen est Omen. Mücken, Wiesen und Wälder, Sand und Sumpf.
Das ist eigentlich sehr prägend gewesen für alles, was danach kam, weil in dem Flussbett oder in diesem verbreiteten Sumpfland der Schwarzen Elster sich Raseneisenstein angefunden hat, also Raseneisenstein als Sediment, was eisenhaltiges Grundwasser mitgeführt hat und sich dann in der Flussniederung abgelagert hat, verfestigt hat. Dieser Raseneisenstein war überall relativ einfach zu fördern, mit Spaten, nur wenige Zentimeter unter der Erdoberfläche und mit einem sehr hohen Anteil von Eisen, 45%.
Benedikta Margareta von Löwendal ist eine außergewöhnlich energische, kluge und planvoll agierende Frau. Ihre Lieblingsbücher sind angeblich die Bibel und Georg Agricolas Bergwerksbuch De Re Metallica. 1725 gründet die Freifrau eine Eisenhütte an den Lauchteichen. Die Industrialisierung der Lausitz beginnt mit der Fabrikgründung einer Frau, die auch nicht aufgibt, als sich das Eisen ihrer Hütte als nur schlecht schmiedbar erweist. Grund ist der hohe Phosphoranteil.
Der Phosphor war aber gleichzeitig sehr, sehr gut für das Gusseisen, denn das macht das Gusseisen dünnflüssiger. Heißt, dass die Töpfe und Pfannen, die auch relativ bald zum Sortiment der Freifrau von Löwendal gehörten, sehr dünn gegossen werden konnten. Und relativ bald kann man vielleicht auch die Anfänge von Kunstguss ein bisschen hier sehen, in Form von Kaminplatten und Öfen, die schnell in Richtung Sachsen, Richtung Dresden geliefert werden konnten.
Das Zögern von Antje Breuer, Ofenplatten dem Kunstguss zuzuordnen, hat einen Grund. Kunsthistorisch ist der Begriff mit freistehenden Kunstwerken verknüpft. Ofenplatten und Töpfe sind Alltagsgegenstände. Die ebenfalls in Lauchhammer gegossenen Tore und Treppen, Balustraden und Säulen aus Gusseisen sind künstlerisch hochwertige Architekturelemente. Ihre stählerne Ästhetik prägt seit dem 18. Jahrhundert Schlösser und Herrensitze, Bahnhöfe und Fabriken. Kunstvoll gegossene Gaslaternen und öffentliche Wasserpumpen zieren städtische Straßen. Für die Architekturgeschichte wichtig und oft auch schön. Aber keine Kunst. Der Kunstguss kommt erst mit Detlef Karl von Einsiedel nach Lauchhammer.
Also Detlef Karl von Einsiedel ist eine ungeheuer vielseitige Persönlichkeit mit einem ganz weiten Denk- und Lebenshorizont. Er hat tatsächlich auch eine künstlerische Ader gehabt.
Urteilt Michael Wetzel, Landeshistoriker an der TU Chemnitz und Autor einer Biografie über Detlef von Einsiedel, den Sohn und Unternehmensnachfolger. Unter den beiden Grafen Einsiedel erlebt Lauchhammer einen Wirtschaftsboom.
Lauchhammer nimmt tatsächlich eine Ausnahmestellung Ende des 18., aber auch im 19. Jahrhundert ein, was durch die technische Innovation bedingt ist, die Grafen von Einsiedel auch kontinuierlich betreiben. Also schon im 18. Jahrhundert hat man ein Laboratorium eingerichtet, macht Versuche, welche Eisenerze sind in welcher Form gut oder weniger gut schmelzbar. Man verpflichtet Künstler, die den Eisenkunstguss dann in Lauchhammer etablieren, später Bronzekunstguss. Man spricht davon, dass Lauchhammer das oder ein Wirtschaftswunder des 19. Jahrhunderts gewesen sei.
Figuren zu gießen ist schon seit der Antike bekannt. Meist werden Arme, Beine, Körper und Kopf einzeln gegossen und anschließend zu einer Figur zusammengefügt. Zum Beispiel der goldene Reiter, das Standbild des starken August, auf einem sich aufbäumenden Pferd in Dresden. In Lauchhammer versucht man, Skulpturen in einem Guss aus Eisen zu formen. Das ist neu und aufwendig.
Wenn ich das erkläre, hört sich das immer sehr, sehr einfach an. Tatsächlich ist es viel komplizierter.
Als studierte Goldschmiedin ist Antje Breuer mit Metallverarbeitung vertraut. Und als Kustodin des Kunstgussmuseums kennt sie auch die Arbeiten vor dem Guss.
Also man muss einen inneren Kern herstellen aus einem Gemisch aus Lehm und Sand und noch einigen Zusätzen, die man nach Erfahrungswerten meist zusammengestellt hat zu dieser Zeit. Und dieser Kern hat schon in etwa die Form der Figur, die man letztendlich haben möchte. Um diese Figur herum wird Wachs gelegt und genauso ausmodelliert, wie man das dann tatsächlich am Ende haben möchte.
Die Wachsfigur wird in einen sogenannten Mantel aus Lehm und Sand gehüllt, dann das Wachs ausgeschmolzen und in den entstandenen Hohlraum gießt man das flüssige Metall.
Wenn man jetzt eine relativ kompakte Figur hat, dann mag das noch recht einfach sein, aber wenn die Figur sehr groß ist, kann man eigentlich fast nur beten, dass dann zum Schluss das Metall noch flüssig am anderen Ende ankommt und die ganze Figur wirklich ausfließt. Und da gehört ganz viel Erfahrungswert dazu, um das dann wirklich zu schaffen.
Fast 10 Jahre experimentieren der Graf, mehrere Bildhauer und Hüttenmeister, bis ihnen 1784 der erste Eisenkunstguss gelingt. Eine meterhohe Vase, die heute noch vor dem Kunstgussmuseum steht. Bald verlassen Eisenskulpturen nach antikem Vorbild die Hütte. Der berühmte Apoll von Belvedere, Amorfiguren, der Kopf des Laokoon und. Die durch Johann Joachim Winckelmann ausgelöste Begeisterung für alles Antike bedient die Eisenhütte Lauchhammer mit eisernen Repliken.
Die Zeit Ende des 18., Anfang des 19. Jahrhunderts ist die Zeit, in der der Adel, aber auch das Bürgertum nach neuen Repräsentationsformen sucht. Es werden die großen Schlossparks angelegt, die Schlösser auch von ihrem Inventar aufgewertet, auch das Bürgertum zieht nach und da spielen Kunstgegenstände eine große Rolle. Ein Adliger, auch ein Vertreter des gehobenen Bürgertums, der etwas auf sich hält, schafft sich einen Kunstgegenstand an, den er aufstellt, nicht nur ein Gemälde oder irgendwas anderes, sondern einen Kunstguss für seinen Park. Auch im Bereich der Memorialkultur, der städtischen Denkmalkunst geht es dann los. Große Städte bestellen für ihren Marktbrunnen oder für ihren Marktplatz ein Denkmal. Und so bricht sich diese Idee sukzessive Bahn und wird immer weiter dann auch künstlerisch vervollkommnet.
Große Künstler arbeiten in und für Lauchhammer. So Christian Daniel Rauch, von dem das Reiterstandbild Friedrichs II. In Berlin stammt, oder Ernst Rietschel, Schöpfer des Goethe- und Schiller-Denkmals in Weimar und des Wormser-Luther-Monuments. Letztere sind Bronzeskulpturen. Die feinere Bronze löst seit den 1840er Jahren Eisen immer mehr ab. Der Eisenkunstguss spielt vor allem um 1800 eine wichtige Rolle. Eisen gilt als schlichtes, bescheidenes, aber dauerhaftes Material. Preußenkönig Friedrich Wilhelm III. Schätzt es. Und so werden viele der Heroen der antinapoleonischen Kämpfe, der Befreiungskriege in Eisen gegossen. Für Lauchhammer haben die Befreiungskriege eine fatale Folge. Es liegt, nach den sächsischen Gebietsverlusten auf dem Wiener Kongress 1815, in Preußen.
Detlef von Einsiedel aber nutzt diese eigentliche Krise als Chance, dass er ein Zwei-Standorte-System etabliert und damit also den sächsischen Markt weiter bespielt, aber gleichzeitig eben auch in Preußen Fuß fasst, sodass die Produkte, die er herstellt, dann beispielsweise auch nach Berlin gehen, er also neue Absatzmärkte erschließen kann und dies dann tatsächlich auch zum weiteren wirtschaftlichen Erfolg beiträgt.
Während gusseiserne Gas- und Wasserrohre aus dem Einsiedelschen Werk im sächsischen Gröditz die Städte unterirdisch modernisieren, verändern die Kunstwerke aus dem nun preußischen Lauchhammer das oberirdische Erscheinungsbild. Das 19. Jahrhundert ist das Jahrhundert der Denkmäler, sagt Sönke Friedreich.
Das Entstehen dieses Denkmalbooms hängt zusammen mit der Entfaltung der bürgerlichen Gesellschaft und auch mit dem zunehmenden Selbstbewusstsein des Bürgertums, das nämlich dann überwiegend diese Denkmäler initiiert und auch finanziert.
Eisen und Bronze sind preisgünstiger. Auch das spielt beim nun einsetzenden Denkmalboom eine Rolle. Zeigen sich bei den fürstlichen Herrscherstatuen die Männer gern hoch zu Ross, der alte Fritz in Berlin, August der Starke in Dresden, so entsteht mit den bürgerlichen Statuen ein neuer Denkmalstyp.
Es treten dann andere Heroen dazu, aus Literatur, aus Kunst, Philosophie, von der Technik her, berühmte Persönlichkeiten, in aller Regel Männer, wie wir wissen. Die Denkmalkultur ist eine ausgesprochen männliche in dieser Zeit. Und so haben wir einen vom Bürgertum getragenen Denkmalboom, der schon in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts sich allmählich entwickelt und dann aber richtig an Dynamik eigentlich ab der Mitte des 19. Jahrhunderts aufnimmt.
August Hermann Francke bekommt als einer der ersten sein Denkmal. Bach, Beethoven, Buchdruckerfinder Gutenberg, Goethe und Schiller folgen. Und Martin Luther, dessen Wittenberger Denkmal zum 300. Thesenanschlag 1817 das erste Standbild für einen Nichtadligen ist. 1868 entsteht das große Denkmalensemble in Worms.
Das ist ja auch ein Meisterstück, durch das Lauchhammer die Gießerei sehr bekannt geworden ist. Es ist ja ein Reformationsdenkmal, was so einen Ensemblecharakter hat. In der Mitte natürlich Luther, in einer übrigens ganz interessanten Form, die von der in Wittenberg doch schon abweicht, weil der Wormser Luther doch wesentlich renitenter, sagen wir so, dreinschaut. Also sein Kopf ist so ein bisschen in die Höhe gereckt und er zeigt auch nicht mehr auf die aufgeschlagene Schrift, sondern er hält die Bibel in der Hand und seine Faust, seine rechte Faust, die liegt auf diesem Buch. Also es hat so eine etwas trotzige Haltung und die hat er dann auch Schule gemacht bei vielen anderen Luther-Denkmälern, die dann noch errichtet wurden.
Zum Denkmaljahrhundert wird das 19. nicht nur, weil man Geistesheroen auf den Sockel hebt, sondern auch, weil sich die Deutschen in Denkmälern eine einheitliche Nation erträumen, sagt Volkskundler Sönke Friedreich.
Genauso wichtig ist die Initiierung von national bedeutsamen Denkmälern aufgrund des Sieges über Napoleon. Die sogenannten Befreiungskriege sind ja die Initiationszündung, kann man sagen, für eine breite Nationalbewegung, die das Ideal eines geeinten deutschen Nationalstaates verfolgt, wo dann entsprechend auch Denkmäler eine Rolle spielen.
Nach der Reichseinigung infolge des Krieges 1870-71 gegen Frankreich entstehen große Nationalmonumente. Die Germania in Rüdesheim, das Kyffhäuser-Denkmal, das Hermannsdenkmal im Teutoburger Wald, die gigantische Kaiser-Wilhelm-Statue am Deutschen Eck in Koblenz. Wilhelm und sein Reichskanzler Otto von Bismarck stehen in fast jeder größeren deutschen Stadt. Und sie sind, wie Luther, Goethe und Schiller, Lauchhammers Exportschlager, weiß Kustodin Antje Breuer.
Zum Beispiel das Goethe-Schiller-Denkmal, was wir in Weimar vorm Theater haben, gibt es noch dreimal in der Art in Amerika. Den Luther gibt es mehrfach in Amerika. Tatsächlich kann man eine kleine Weltreise machen und überall Lauchhammer finden, bis nach Südamerika.
Mit dem Ersten Weltkrieg endet der Denkmalsboom. Aus der wertvollen Bronze gießt man Kanonen. Die Weimarer Republik stellt ihre Politiker nicht auf einen Sockel. Auch der Hitlerkult produziert keine Denkmäler, aber viele monumentale Plastiken und gusseiserne Plaketten. Doch dominierend ist in beiden Kriegen die Rüstungsproduktion in Lauchhammer. Bis im April 1945 die Rote Armee einrückt.
Die Kunstgießerei übernahm und Modelle, die bis dahin gegossen wurden, zerstörten und nahtlos eigentlich begonnen wurde, ihre eigenen Modelle gießen zu lassen. Also relativ bald, nachdem diese Übernahme stattfand, wurden sowjetische Ehrenmale gegossen.
Die Flammenschalen für das sowjetische Ehrenmal in Berlin-Treptow beispielsweise. Der neue Staat braucht neue Symbole. Viele werden, wie seit 200 Jahren, in Lauchhammer gegossen. Statt Bach, Luther und Goethe, Lenin, Stalin, Marx und Engels, Fritz Kremers Buchenwald-Denkmal, aber auch eine Trümmerfrau für Dresden, Tierplastiken für den Tierpark Berlin, ein Bierbrauerbrunnen für Zwickau, das Marx-Monument für die Uni Leipzig, das gigantische Thälmann-Denkmal in Berlin und noch einiges mehr. Signierte beim ersten Denkmalsboom im 19. Jahrhundert die Gießerei jedes ihrer Denkmäler, bleibt dies in der DDR aus. Sehr zum Ärger von Kustodin Antje Breuer.
Auf die Frage hin, warum habt ihr denn das nicht dran geschrieben, habe ich die Antwort bekommen, wir waren ja die Einzigen. Das ist dann natürlich die mangelnde Konkurrenz, da muss man nicht mehr sagen, wer es gemacht hat. Man kann aber davon ausgehen, dass die meisten großen Plastiken, die in dieser Zeit entstanden sind, in Lauchhammer gegossen worden sind.
Seit 1993 ist die Kunstgießerei selbstständig. Zuvor war sie stets ein Teil jenes Betriebes, mit dem die Industrialisierung der Lausitz begann. Aus der Eisenhütte der Freifrau von Löwendal wird unter den Grafen Einsiedel ein Industriebetrieb, der als Aktiengesellschaft Lauchhammer, als VEB Schwermaschinenwerk Lauchhammer und heute als TAKRAF Group mit seinen Bergbaumaschinen weltweit führend ist. So erfolgreich die Eisengießerei und ihre Nachfolgefirmen auch waren und sind, der internationale Ruf Lauchhammers beruht auf dem Kunstguss, meint Michael Wetzel.
Der Kunstguss hat vielleicht vom Produktionswert her nur einen Bruchteil ausgemacht. Für das internationale Renommee der Werke war der Kunstguss natürlich bedeutender, weil er in der Wahrnehmung in ganz Europa vorgekommen ist.
Und weil man dank der Kunstgießerei Lauchhammer Kunstwerke der Weltgeschichte vor der Haustür hat. Den Apoll von Belvedere im Seifertshainertal bei Dresden, die Dame aus Herculaneum in Mückenburg, den Ildefonso-Brunnen in Weimar mit den von Goethe irrtümlicherweise als Castor und Pollux gedeuteten Figuren. Und dann ist da noch der Djezira-Palast des ägyptischen Vizekönigs. Lauchhammers schwergewichtigster Auftrag ist bis heute Teil eines Hotels in Kairo.
Weltgeschichte vor der Haustür. Ein MDR-Kultur-Podcast.
Aus Eisen mach Kunst. 300 Jahre Gießerei Lauchhammer. Also Charlie, wir merken uns den Namen Benedikta Margareta von Löwendal.
Unbedingt, unbedingt.
Unbedingt, unbedingt. Und wir wissen, dass quasi ohne sie und das, was sie alles in Gang gebracht hat, unsere Städte gar nicht so aussehen würden, wie sie jetzt aussehen. Wir wissen auch, dass Benedikta Margareta von Löwendal Metallica-Fan war. wenn auch nicht ja. Der Band, sondern des Buches.
Genau, sollte der Überlieferung nach. Aber das sind schon wieder die Sachen, die ich eingangs sagte. Man weiß nicht so sehr viel über sie.
Das stimmt, aber wir wissen natürlich auch, dass gerade dieses Werk von Agricola damals ja sehr, sehr beliebt war. Also die Wahrscheinlichkeit ist vielleicht doch sehr hoch, oder?
Ja, dass sie es gekannt hat oder wenn nicht sie, dann auf jeden Fall die Experten aus dem Erzgebirge, die sie ja geholt hat, um das Eisen, den Raseneisenstein zu verhütten. Also das hat sie ja nicht alles alleine gemacht, sondern sie hat sich da schon die Experten aus dem Erzgebirge geholt und die haben es probiert und hatten ja eben erstmal die Probleme, dass das, was mit dem erzgebirgischen Eisen ging, zu schmieden, ja, eben dort nicht so funktionierte. Und dann musste man natürlich erstmal umdisponieren. Heißt, es ging schon, aber es war ein großer, großer Aufwand, um dann Phosphor rauszukriegen. Ne?
Ja, man musste dann innovativ werden. Man musste entdecken, was anders möglich ist, umdisponieren. Und das haben sie ja geschafft. Und wenn ich dann an diesen Großauftrag 1867, wenn da der ägyptische Vizekönig quasi dieses pompöse Fest feiert, wenn wir uns überlegen, die Eröffnung des Suez Kanals, was ja auch der Suezkanal heutzutage noch alles bedeutet für uns, nicht wahr? Und dann auch noch mit der Uraufführung von Aida von Verdi, das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm gehabt, dass das ja die Uraufführung war, also quasi dieser Moment, wie toll das gewesen sein muss.
Ja, wahnsinnig viele Gäste kamen nach Ägypten, also ist nicht anders als heute, ne? Weltweit, die Regierungschefs und Staatsoberhäupter kamen alle zur Eröffnung. Wäre heute auch nicht anders und so war es damals. Man hat es ganz, ganz groß pompös gefeiert, hat sich auch gewünscht und musste aber erstmal Verdi ein bisschen unter Druck setzen.
Ach.
Ja, ja, Verdi hatte wohl keine Lust. Und erst gesagt hat, okay, dann gebe ich den Auftrag eben dann Richard Wagner. Dann hat Verdi gesagt, nee, dann den nicht.
Genau.
Dann mache ich es lieber selbst.
Das funktioniert ja immer. Das ist ja meistens die beste Taktik.
Ja, ja.
Und ich möchte sagen, es ist ja auch, ich meine, Aida passt ja auch besser zum Suezkanal und zu dem ganzen Ort als vielleicht zum Richard Wagner. Aber das ist vielleicht jetzt auch mein persönlicher Geschmack.
Ja, aber ich glaube, der Stoff war vorgegeben oder so. Das Drehbuch, ja. Das Libretto. Das lag schon vor, aber ich weiß nicht, wie Wagner dieses Libretto umgesetzt hätte, wie das klingen würde. Nehmen wir lieber die Aida, das ist
ein bisschen sinnlicher, ein bisschen mehr Liebe, ein bisschen mehr Geschmeidigkeit.
Wobei der Triumphmarsch, den ich ja nun als populärstes Melodie vielleicht dort auch eingesetzt habe, den kann man sich auch sehr schmetternd von Wagner natürlich vorstellen. Ne?
Das stimmt, das stimmt. Karl von Diebitsch hat ja diesen Pavillon aus Gusseisen dann entworfen, wo die vielen, vielen Gäste untergebracht wurden. Ich frage mich, wie haben sie nur diese 400 Tonnen transportiert? Das muss ja wirklich ein Mega-Auftrag gewesen sein. Also logistisch auch, das dann noch von Lauchhammer bis nach Ägypten zu bringen. Wahnsinn.
Man muss ja auch vorstellen, da gab es ja keine Autobahn, da gab es nicht mal Straßen. Also Lauchhammer hatte einen riesen Standortnachteil und das war die Infrastruktur.
Ja.
Und auch noch die Grafen Einsiedel, das war dann schon zumindest beim Sohn 100 Jahre nach der Gründung, die haben immer wieder dafür gekämpft und haben zum Teil eigenes Geld investiert, um Straßen anzulegen. Denn das war ein Sumpfgelände. Also die Schwarze Elster ist wirklich meandert. Es war alles sumpfig dort oder sandig. So, und es gab eigentlich nur unbefestigte Feldwege. Und das ist natürlich für eine Eisenhütte ganz schwierig, dann Material zu transportieren. Das hat sich dann sukzessive gebessert. Dann ist auch entwässert worden. Damit wurde das Land ein bisschen trockener. Aber die waren wirklich abseits der gängigen Verkehrswege. Transportiert haben sie es dann mit Pferdefuhrwerken zur Elbe und über die Elbe nach Hamburg. Und von Hamburg ging es dann nach Kairo. Aber was ich mich eher frage, wenn ich mir vorstelle, in einem gusseisernen Palast bei 30 Grad, will ich da wirklich feiern? Also ich kann es mir da drin eigentlich nicht sehr bequem vorstellen.
Wer weiß, ja, wie die es dann gemacht haben, dass da so eine Art natürliche Klimaanlage da. Ich meine, da hatten ja die Ägypter haben da ja Erfahrung. Also da muss vielleicht wurde was Schönes gemacht oder wer weiß, wie viele Menschen dann wedeln mussten, damit irgendwie Durchzug ist und Luft. ich finde das wirklich spannend, was du sagst. Genau, sie haben einmal diesen Infrastrukturnachteil, das ist wirklich spannend, wo man ja dann denkt, da müsste doch eigentlich sofort die Idee sein, hier muss viel gemacht werden, das muss auf die Prioritätenliste ganz oben, aber dann hatten sie vielleicht auch das Problem, dass sie halt, dass es dann doch in einer gewissen Weise, ich weiß nicht, kann man das so einfach sagen, dass es dann dem König vielleicht nicht so die Priorität war?
Kann sein, weil Eisen oder kriegt er ja auch aus dem Erzgebirge. Metalle, das war, glaube ich, nicht ganz so wichtig. Andererseits, sie war die Frau des Oberhofmarschalls, also der hatte schon Einfluss. Aber trotzdem, es war einfach wirklich ein Problem über Jahrhunderte hinweg, dass die großen Wege, die Verkehrswege an Lauchhammer vorbeigingen.
Der Kunstguss, der kommt ja erst mit Detlef Karl von Einsiedel nach Lauchhammer. Und die Grafen von Einsiedel, die interessieren sich ja wirklich an technischer Innovation. Das ist das eine. Und das andere, was ich dann so spannend finde, ist, dass wir diesen Moment haben, wo auch ja in einer gewissen Weise dieser Bedarf da ist, weil das Bürgertum sucht nach neuen Repräsentationsformen. Das haben wir einmal und wir haben irgendwie auch diese Begeisterung für die Antike und plötzlich haben wir diese Möglichkeit in Lauchhammer für solche eisernen Repliken.
Ja. Der Graf von Einsiedel hat das dann einfach experimentiert, hat aus Dresden Bildhauer geholt und dann haben die wirklich immer wieder probiert und es ging immer wieder schief und irgendwann hat es dann geklappt und sie haben wirklich einen Guss aus einem Stück hingekriegt. Das war ja wirklich auch das Besondere und das Innovative. Dass man Eisen gießen kann, das ist ja schon seit der Antike bekannt. Mhm. Aber so ein ganzes komplexes Werk auf einen Schlag zu gießen, das war wirklich was Neues. Und da haben die wirklich lange Zeit rumexperimentiert. Und der war auf jeden Fall auch kunstsinnig und kunstliebend. Der hat ja dann in Wolkenburg, seiner Stammburg, hat er eine Kirche gebaut, eine klassizistische, und hat auch dort ganz viel Eisenkunstguss aufgestellt. Also das Tympanon, das Dreieck ist aus Eisen und Figuren sind aus Eisen. In seinem Park sind dann Figuren aus Eisen aufgestellt. Da treffen sich wirklich einfach mehrere Entwicklungslinien. Das war einfach Glück und zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und spätestens mit den Befreiungskriegen, weil Preußenkönig Friedrich Wilhelm III. Eisen eben mehr schätzte als Bronze, dann war es eben ganz groß und Mode, dass man sich Eisenfiguren hinstellte. Also in Scharnhorst oder in Gneisenau. Die wurden dann eben aus Eisen gegossen.
Und ich finde es aber trotzdem auch spannend, du hast das ja auch beschrieben in deiner Weltgeschichte, wir haben die Befreiungskriege, die aber eigentlich ja erst zunächst eine fatale Folge haben für Lauchhammer, weil sie dann plötzlich ja in Preußen liegen und quasi nicht mehr in Sachsen. Aber
genau, wir öffnen die Haustür diesmal Stück weiter, ne? bis nach Preußen, oder heute Brandenburg. Wobei, von Dresden ist man ja eine halbe Stunde dort in Lauchhammer.
Eben.
Die Landesgrenze sind vielleicht 20 Kilometer oder zwei Dutzend bestenfalls.
Ich habe mich so ein bisschen gefragt, dass das damals möglich war, dass man quasi in diesen zwei Gebieten wirtschaftlich so einfach tätig werden konnte, dass das einfach so möglich war. Das hatte ich mich gefragt, ob das so einfach ging oder ob man dann so eine Art Zölle auch bezahlen musste oder so. Das weiß man wahrscheinlich gar nicht, ne?
Du stellst eine Frage, die ich mir nicht gestellt habe. Oder die ich meinen Gesprächspartner nicht gestellt habe.
Ja.
Also er hat auf jeden Fall beides ja gemacht. Er hatte ja auch in Riesa und in Gröditz noch Eisenwerke. Und die haben dann eher in den sächsischen Raum versorgt, während Lauchhammer, was dann in Preußen lag, in Berlin versorgt hat. Also man konnte beides machen. Ich weiß es nicht, wie es war, wenn er jetzt von Lauchhammer die Sachen nach Sachsen exportiert hat, ob da Zoll zu zahlen war oder nicht. Das weiß ich nicht, habe ich nicht nachgefragt.
Nee, ist vielleicht auch gar nicht so wichtig, obwohl also heutzutage wieder Zölle so spannend sind.
Aber es war ja damals auch. Also Zölle waren ja das große Problem eigentlich in der deutschen Kleinstaaterei. Also von daher ist anzunehmen, dass er auch Zölle zahlen musste und vielleicht deswegen auch dann mehr in Gröditz und Riesa investiert hat. für Sachsen und das andere eben dann wirklich in Berlin und Preußen versorgt hat, von Lauchhammer aus.
Und wir sehen ja dann in der Entwicklung, in der Geschichte, wie sie voranschreitet, was ich auch spannend finde, diese wirkliche Entstehung und Etablierung dieser Denkmalkultur. Für uns sind ja Denkmäler heutzutage wirklich, also das ist ja einfach ein Teil von Städten, von Orten, das können wir uns ja gar nicht wegdenken. Also der öffentliche Raum wird ja dadurch wirklich bestimmt. Aber da hat es da quasi in einer gewissen Weise, ja, Fahrt aufgenommen.
Ja, ja. Wenn man sich auch mal anguckt, welches Denkmal ist denn älter als 1800? Und da gibt es eben kaum welche. Also Herrscherdenkmäler natürlich, ne? Der Goldene Reiter oder sowas. Aber sonst, der Normalbürger, sage ich mal in Anführungsstrichen, der kam eben niemals auf den Sockel. Mhm. Und auch Luther erst 1817. Und der war ja nun wirklich wichtig und eine Größe und wurde sehr hofiert in den protestantischen deutschen Ländern. Ne? Aber trotzdem, bis es zu einem Denkmal für ihn kam, hat es auch nochmal 300 Jahre gedauert.
Ich finde es auch spannend, dass es den Luther so oft in den Vereinigten Staaten gibt und in Amerika. Also das fand ich auch noch spannend, dass sie den so exportiert haben.
Naja, das ist ja der Vorteil vom Eisenguss. Wenn man die Form einmal hat, dann kann man ja mehrfach gießen. Und das macht es einfacher. Eine Marmor oder auch, egal, Sandstein, Granitfigur, Rochlitzer Porphyr, die schlägt man nur einmal aus dem Stein raus. Und wenn man eine zweite Figur haben will, muss man wieder bei Null anfangen. Aber da, beim Guss, geht es natürlich einfacher. Da kann man mehrere Duplikate machen.
Ich war ja übrigens mal in einer Kunstgießerei in Düsseldorf. Ah. Ein bisschen anders, genau, weil ich mit dem Künstler Thomas Schütte unterwegs war, der ja auch noch ganz viel mit Bronzeskulpturen macht. Super spannend. Und da waren wir in dieser Kunstgießerei, die gerade ein Kunstwerk von ihm gegossen haben. Und wenn du hast es ja auch schon so ein bisschen beschrieben, das ist ja wie diese Form, das ist fast wie so eine Kiste, dann wird das in solche Löcher reingegossen und man weiß ja wirklich bis zum Schluss nicht, klappt es oder klappt es nicht.
Da bist du gut dran. Ich hätte auch gerne an einem Guss teilgenommen, aber leider hat die Eisengießerei jetzt ein paar wirtschaftliche Probleme und es hat in der Zeit, jedenfalls wo ich recherchiert habe, kein Guss stattgefunden.
Ah, schade. Ja, weil das ist wirklich ganz, ganz beeindruckend. Also das ist spannend. Aber genau, wo du es gerade erwähnst, es wird ja in diesem Jahr dann 300 Jahre das Jubiläum gefeiert. Der Eisenhütte. Aber können die noch feiern oder wie ist das? Wie sieht es eigentlich heutzutage aus?
Also für den August sind noch Feierlichkeiten geplant und sie hoffen auch, dass es vielleicht wieder einen Guss gibt. Aber sie haben einfach derzeit erhebliche wirtschaftliche Probleme durch Corona. Mhm. Da gab es keine Kunstausstellungen, demzufolge auch keine Aufträge von Künstlern, das was gegossen wurde. Danach begann der Krieg Russlands gegen die Ukraine. Die Energiepreise schossen durch die Decke. Und hinzu kommt, der russische Markt ist weggebrochen und der war nicht unerheblich. Also es gab so bestimmte Sachen aus dem Jugendstil, steht auch dort noch rum. Eine Figur, die Bogenschützin, die war wohl sehr populär in Russland und mehrere Oligarchen oder überhaupt Leute, die es leisten konnten, haben sich so eine Figur auf ihre Datsche gestellt.
Ah.
Und ja, auch andere Figuren. Der Markt fehlt und das alles hat jetzt eben zu gewissen Problemen geführt.
Also das ist wirklich was weggebrochen für diese Eisengießerei.
Ja, ja. Mhm. Aber Linda, wenn du in Luther für deinen Schreibtisch brauchst, Lutherkopf oder eine Parkbank für deinen Garten. Also es gibt dort gusseiserne Bänke, die sind garantiert unverwüstlich.
Also wenn, dann würde ich ja natürlich lieber einen Thomas Schütter haben, aber den kann ich mir auch nicht leisten. Aber es ist vielleicht trotzdem auch für Künstlerinnen und Künstler spannend zu sehen, dass das auch noch geht. Man kann auch noch hier in der Region ja solche Kunstgießereien Auftrag geben. Das ist auch spannend.
Ja, aber ich glaube, Lauchhammer hat so einen Ruf. Wer hier sowas gießt, wer hier als Bildhauer aktiv ist, der weiß das. Und es sind ja auch nicht so viele Gießereien mehr in Deutschland, die so einen Kunstguss machen.
Genau, genau. Das ist eigentlich ja auch so eine Fähigkeit und auch so ein Handwerk, was so ein bisschen vom Aussterben bedroht ist. Und umso besser, dass es die noch gibt. Vor allen Dingen mit so einer langen Geschichte wie in Lauchhammer. Vielen lieben Dank für deine Weltgeschichte vor der Haustür, Charlie, dieses Mal.
Danke.
Wir haben wieder viel gelernt. Ich wollte noch den Moment nutzen, um hinzuweisen, wir hatten auch mal eine Weltgeschichte, du hast ja schon zwei erwähnt, die sich lohnen anzuhören. Einmal die Handschuhe, nicht wahr? Und Malimo. Und wir haben auch Magdeburg, das Reiterstandbild vom Otto dem Großen. Das ist auch eine sehr interessante Weltgeschichte vor der Haustür gewesen.
Das stimmt, obwohl das Standbild ja nicht gegossen ist, aber ich muss trotzdem zugeben, auch wenn es aus Stein ist. eine schöne, spannende Weltgeschichte.
Und weitere spannende Weltgeschichten vor der Haustür, die hören Sie in unserem gleichnamigen MDR-Kultur-Podcast. Den finden Sie in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Und wenn Ihnen das gefallen hat, was Sie heute gehört haben, dann geben Sie uns doch eine schöne Bewertung und abonnieren Sie uns. In 2 Wochen gibt es dann die nächste Folge von Weltgeschichte vor der Haustür. Machen Sie es gut.
Und wenn Sie Ideen, Anregungen, Kritiken haben, Vorschläge für wirtschaftlich aktive Frauen für unser Spezial-Podcast, dann mailen Sie die bitte an weltgeschichte@mdr.de. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.